ihr habt eigentlich unbewusst, ich glaube, ihr wisst wirklich nicht, was ihr da geschaffen habt, revolutionäre Laborbox geschaffen, was einem jede Datei aus dem Labor ins LIMS oder in ein beliebiges System schickt, nicht nur zuverlässig, sondern irgendwie auch noch nachvollziehbar und sicher. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, Kamil.
Ja, also, absolut.
Ich hoffe, du weißt das.
Ja, das ist uns schon bewusst. Hallo zusammen. Heute ein Podcast mit Kamil, heute leider ohne Markus. Ich bin heute in Köln und ich habe heute einen Gesprächsgast mitgebracht, und zwar ist es der Konrad Wagner. Hallo Konrad.
Grüß dich Kamil, freut mich da zu sein. Danke für deine Einladung.
Ja Konrad, du bist Gründer und Geschäftsführer von der Labordatenbank, was eine Software-as-a-Service-Lösung ist für, wie ich gesehen habe, viele verschiedene Bereiche, viele verschiedene Branchen bedienst du mit deiner Software. Ihr seid schon seit 2010 am Markt, ich glaube 2009 gegründet, richtig? Und bedient, wie gesagt, sehr viele verschiedene Labore. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, wie quasi die LIMS-Welt da draußen so ein bisschen aussieht, wie deine Erfahrungen sind. Und ich bringe natürlich ganz gerne so ein bisschen auch dieses Thema Blockchain natürlich mit rein. Das ist ja nicht umsonst Blockchain Stories hier. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld schon einige Male begegnet, und haben über das Thema gesprochen. Und ich glaube, da gibt es ein paar ganz coole Anwendungsmöglichkeiten, die wir gegebenenfalls umsetzen könnten.
Ja, lieber Kamil, besser hätte ich die Vorstellung ja gar nicht machen können. Wer nicht weiß, wer oder was ein LIMS ist, der kann vielleicht was mit dem Begriff CRM oder ERP anfangen. Also das ist ja eine Gattung von Software, und so ähnlich wie im CRM- und ERP-Bereich würde man ja so eine Software nicht nach total allen Funktionen irgendwie auswählen, sondern man würde da ja irgendwie immer auf die Branche schauen. Also ERP für Lidl, Einzelhandel, oder ERP für die Logistik sind wohl sehr unterschiedliche Systeme, und so ähnlich kannst du dir das auch im Labor vorstellen. Da gibt es also ein System, was bei allen Mitarbeitern von morgens bis abends auf ist, und das ist eben das LIMS, das Laborinformationsmanagementsystem. Und genau sowas machen wir, haben wir schon immer gemacht und werden wir wahrscheinlich auch immer weitermachen.
Ich habe gesehen, ihr seid ja, wie gesagt, nicht nur dann im Labor-Kontext unterwegs, sondern tatsächlich auch Automotive. Kannst du da ein bisschen diesen Unterschied erklären, wie eure Software das trennt?
Ja, und zwar, wir haben ja auch mal angefangen, da 2009 war das erste Produkt auf dem Markt, dann die Firmengründung und so weiter. Und wir haben das sehr kundengetrieben gemacht. Damals gab es noch nicht so tolle Venture-Capital-Firmen, die da im Laborbereich ausgerechnet ausgeteilt haben. Die haben da damals, glaube ich, noch eher so Groupon und Daily Deal gemacht. Also das war nichts für die. Und unser erster Kunde war halt aus dem Umweltbereich. Der zweite Kunde meinte, er sei ein Labor aus dem Baustoffbereich. Und der dritte meinte, er wäre hier ein Labor von Mercedes aus dem bestimmten Bereich. Und da sind wir da irgendwie so reingerutscht ins Labor und haben auf einmal festgestellt, wo es überhaupt überall Labore gibt, ja, was in Deutschland eigentlich alles so getestet wird. Also das ist weitaus mehr als nur das Blut. Viele kennen irgendwie Laborbezug aus dem Covid-Bereich, aber stellt euch mal vor, in so ziemlich jedem Unternehmen, was irgendwas herstellt, produziert, verwertet, gibt es auf jeden Fall ein Labor, allein schon aus rechtlichen Gründen.
Okay, das macht natürlich vollkommen Sinn. Klar, es gibt natürlich auch in der Automobilindustrie selbstverständlich, klar, Labore, Testfälle, die dann natürlich durchgespielt werden müssen. Das ist sehr spannend. Trotzdem heißt ihr Labordatenbank.
Genau, wir haben uns bewusst so einen Begriff gegeben, weil wir die Datenbank fürs Labor sein wollen. Und um noch deine vorherige Frage noch ein bisschen zu beantworten im Automotive-Bereich, was wird denn da gemacht? Naja, es wird einerseits getestet, aber es wird mit einem bestimmten Hintergrund getestet. Da ist halt nicht, selten wird halt das ganze Auto am Ende getestet, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Qualitäts- oder begleiten wird die Qualität meistens von anderen Systemen getestet. Das würde man jetzt hier nicht am Ende sozusagen des Zusammenbauens machen, sondern das baut man eigentlich ja wesentlich früher schon ein. Man beginnt eigentlich beim Rohstoff. Mhm. Die testen aber mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Also die haben eine Aufgabenstellung. Ja, die wollen was schlanker, nachhaltiger, schöner, schneller, günstiger machen. Und so war das bei dem Kunden damals auch. Hat eine bestimmte Aufgabenstellung, wo sie halt ihre Daten vernünftig verwalten wollten und vor allem auch wiederfinden wollten. Denn wenn sie da so einen Test neu machen würden, müssten ja wieder alle Teile erstmal neu bestellen, zusammensourcen, zusammenschrauben und dann testen. Da vergeht viel Zeit, wenn man das nicht vernünftig ablegt. Da hilft halt eine Labordatenbank.
Klar, also im Prinzip, wie du schon gesagt hast, das ERP fürs Labor, genau, so ist es ja auch quasi die ganze, der ganze Prozessablauf, die ganze Verwaltung von, in Anführungsstrichen, Proben.
Genau, und was dazugehört, wie man das gefunden hat, wie man das ermittelt hat.
Ja. Genau, das heißt also auch, ihr habt natürlich einen hohen Dateninput, aber ihr habt natürlich auch einen Datenoutput.
Korrekt.
Wenn du jetzt auf den Dateninput mal schaust, was sind das für Daten und wie kommen die bei euch rein in dieses System?
Mhm. Ich hoffe, ich antworte dir jetzt nicht zu breit, aber aus der Sicht eines typischen Labors gibt es ganz, ganz viele Wege und ganz, ganz viele unterschiedliche Daten ins Labor rein. Das heißt, es löst jemand einen Auftrag aus. Das klingt jetzt so altmodisch, aber da gibt's jemand, der will was und der macht das auf Excel-Papier in der Kundenzone, online im ERP, wo auch immer. Und das ist eigentlich durchweg so, ja, dass irgendwo kommt etwas her, da kommt nicht nur eine Zahl und bitte macht, sondern da kommen schon genaue Beschreibungen und Angaben bis hin zur Nummerierung der einzelnen Teile. Das ist aber nicht alles. Ganz viele Daten ins Labor rein kommen auch noch auf anderen Wegen. Also es gibt hier auch Vorgaben, Regulierungen und so weiter, die fordern auch, dass man intern Dinge testet. Um überhaupt ein Labor sein zu können, musst du mal deine eigenen Dinge getestet haben. Das heißt, du hast nicht nur Daten von Auftraggebern, sondern auch von dir selber. Dann hast du häufig Daten von Fremdlaboren, dann nimmst du an Ringversuchen teil. Also gibt es relativ viel rein, wenn man das zusammenfassen würde. Alle eher Low-Use, alle möglichen Typen, also heterogene Daten, nicht nur irgendwie eine Schnittstelle. Manchmal schickt der Kunde auch noch spezifische Daten aus seinem System ein oder der schickt eine Excel-Liste, die willst du ja auch nicht abtippen. Also da hast du schon mal mindestens 4 Quellen in jedem Labor, wie Daten reinkommen. Also ich sag mal Excel-Kundensystem, ERP und dann halt noch jemand, der das irgendwie auslöst, möglicherweise in einer Maske.
Ja, genau. Manuelle Eingabe von Daten ist ja mitunter auch genauso. Ja, ablesen von
genau, Blöken, die wollen nicht irgendwas abtippen zurecht und dann geht es auch ein bisschen so um ja, Beweislastumkehr. Naja, wenn der das so genannt hat, dann ist das so. Oder um Rückfragen zu erübrigen. Man möchte das schon vernünftig haben als Labor, ja.
Ja, okay, verstehe. Bezüglich des Outputs, das heißt, angenommen, wir reden jetzt mal von, ja, wir reden jetzt mal von einer einfachen Analyse von irgendeiner Probe, die oder vielleicht ein Satz von Proben, die zu einer großen Analyse gehört, irgendwie so ein Sample-Testing zum Beispiel oder sowas. Was purzelt am Ende raus?
Fangen wir mal wirklich ganz am Ende an, hast du ja angesprochen. Also das Labor erstellt in der Regel einen Bericht. Das klingt jetzt so auch wiederum so altmodisch, aber das ist ja ein gerichtsverwertbares Dokument. Also das gilt dann schon, was da drauf ist. Das hat Hand und Fuß. Und oft soll halt nicht nur diese Datei irgendwo hingelangen, sondern natürlich auch der Wert selber oder die Werte selber. Das heißt, zurück an den Auftraggeber geht dann ja möglicherweise eine Liste mit den Proben und den Ergebnissen, sind auch gerne auch mehrere. Ans ERP wird ein Status zurückgemeldet. In die Kundenzone werden Rohwerte möglicherweise zurückgeschrieben, plus Bericht, plus Rechnung. Und du hast als Labor auch häufig noch Meldepflichten und so weiter zu erfüllen. Das heißt, wenn du was Bestimmtes findest, da ist was nicht in Ordnung, beispielsweise im Wasser, dann muss das Labor das in einem bestimmten Format, in einem bestimmten XML-basierten Standard rausschicken. Ja. Ja, ihr kennt es vielleicht auch vom Corona-Test. Ja, da gab es dann halt auch noch die DEMIS-Meldung dazu. Und danach hat dann das Gesundheitsamt mal bei dir angerufen. Also das ist das, was da hinten rauskommt, auch sehr breit.
Genau, du sprichst genau eigentlich mein Lieblingsthema an, und zwar, das ist die Integrität dieser Daten, dieser Resultate. Ohne eine nachhaltige Integrität, Datenintegrität innerhalb des gesamten Prozesses, von eben Input der Daten bis zum Output der Daten, ist natürlich nicht, wenn man das nicht gewährleisten kann, dann kann man natürlich auch nicht gewährleisten, dass die Resultate, die nachher auf diesem Report stehen, auch tatsächlich das widerspiegeln, was eigentlich die Analyse gesagt hat.
Ja, stimme ich dir zu, das ist kritisch. Ja, und können Sie sich auch ganz praktisch vorstellen, also da unterschreibt ja der Laborleiter für diesen Prüfbericht. Also das ist hier eine Funktion, dieser Bericht ist am Ende gerichtsverwertbar. Mhm. Der Laborleiter haftet dafür, dass das richtig ist, was auf dem Bericht ist. Ja. Und der muss das gegebenenfalls darlegen können. Und da spielt dann das Thema Datenintegrität auch nochmal eine Rolle, wie ich da intern damit umgehe. Kann ich darlegen, dass meine Werte gültig sind? Ja.
Als wir vor einigen Wochen oder auch teilweise sogar Monaten schon das erste Mal miteinander gesprochen haben und wir über eins unserer Produkte gesprochen haben, und zwar damals Blocks, was im Grunde ja eine Datenintegritätsplattform dahinter stehen hat. Da hast du gesagt, Kamil, ich glaube, da habt ihr was richtig Tolles.
Ja.
Wir haben, um das noch kurz einzuordnen, worüber wir gesprochen haben, wir haben natürlich über die Funktionalität von Blocks gesprochen, als Integritätsplattform, die in der Lage ist, verschiedene Inputs, also sprich Daten, Rohdaten, zu monitoren, Integrität sicherzustellen. Und da ist uns die Idee gekommen, ja, hey, wenn wir doch als Datenhändler, nenne ich es mal, als Datenhändler, diese Informationen ja schon in irgendeiner Form vorhalten, ob es jetzt Rohdaten sind, die interpretierbar sind oder nicht, die kann man doch wunderbar in weiteren Systemen verwerten. Da ist direkt die Idee gekommen, hey, das ist doch eigentlich super, wenn wir Rohdaten, die vielleicht wir, also Arxum Blocks, nicht interpretieren kann, aber ich kann sie interpretieren. Und da kam direkt die Idee, hey, lass uns das doch mal anbinden. Und das klingt jetzt relativ trivial, aber ich glaube, die Mehrwerte, die daraus resultieren, die liegen auf der Hand.
Also wenn ich mich recht erinnere, war ich da ziemlich aus dem Häuschen und bin nach wie vor, nach unserer Integration noch mehr. Die Labore haben ein ziemliches Problem und ich eigentlich auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir hatten ja am Anfang diesen Fall, da kommen Daten rein aus dem ERP, ja, wo auch immer her, oder aus dem Messgerät raus und dann zu mir rein oder ich muss am Ende wieder was rausgeben. Wir haben ja gerade über diesen hier gerichtsbewährten Prüfbericht gesprochen. Es muss jemand darlegen können, dass da nicht herumgewurstelt wurde mit den Daten, sprich manipuliert. Und das kann ich als LIMS-Anbieter gar nicht. Ich bin darauf angewiesen, auf die Gültigkeit dieser Datei, die da kommt. Das wissen auch die Labore und die haben ein Problem. Die müssen das nämlich darlegen, dass da nicht manipuliert wurde. Die können da jetzt ganz viele Papers zusammenschreiben und sagen, das Netzwerklaufwerk ist zugriffssicher geschützt. Schlussendlich können Sie nicht hundertprozentig darlegen, dass da nicht manipuliert wurde. Und eure Lösung kann das. Und was mir als Anbieter ja noch irgendwie ein bisschen mehr wichtig ist als nur die Darlegungspflicht des Labors, ist, dass ich halt die Daten auch bekomme. Ich bekomme die ja automatisch aus einem System, nicht aus, zumindest mal in unserem Beispiel, mindestens vier, in der Realität noch viel mehr unterschiedlichen Quellen, alle heterogen und low use und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Mhm. Ich sehe euch ja hier als Anbieter einer revolutionären Laborbox, die ganz viele Probleme von mir sorgt. So würdest du wahrscheinlich Blocks nie beschreiben, aber das ist natürlich ein Ding, den ich bei euch aus Anwendersicht ganz, ganz groß sehe. Ja,
ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Also der Schlüssel zur Integrität liegt bei uns in unserem System. Und gerade dieser Datenaustausch halt über Schnittstellen, ne, dass du quasi auch darauf vertrauen kannst oder der Kunde ja am Ende des Tages, ne, der Kunde hat ja seine verschiedenen Systeme und du sagtest gerade, es ist alles super heterogen, wir kennen das ja auch aus dem Alltag, die Kunden haben super viele verschiedene Systeme, Legacy-Systeme, teilweise Windows XP, will man gar nicht meinen, aber auch die brauchen nach GMP, wenn es ein GMP-reguliertes Labor ist, zum einen diesen Nachweis, es ist alles integer. Wie sieht das denn aus wie ist deine Erfahrung mit nicht GMP-regulierten Laboren? Was haben die für eine Art von Regulatorik, die da nochmal für diesen gerichtsfähigen Report sozusagen einstehen müssen?
Also die Labore, die hier nicht aus dem GMP-Bereich kommen, arbeiten eigentlich alle oder finden gut die Vorgaben der 17025, also das ist die Akkreditierung für Prüflabore, gibt auch welche für medizinische Labore und auch welche für Kalibrierlabore, aber im Kern sind die sehr ähnlich. Da wird diese Frage zunehmend gestellt, wurde aber nicht so viel bis jetzt gestellt, was hier mit den Daten eigentlich passiert wurde. Trotzdem kommen wir auch hier im akkreditierten Bereich in die Situation, dass wir nachweisen müssen, und der Kunde muss das auch nachweisen, dass hier nicht gewurstelt wurde. Und da kommt ihr halt super gut zum richtigen Zeitpunkt.
Mhm. Wo siehst du denn eine Abgrenzung zu LES oder SDMS-System an dieser Stelle?
Ich bin immer nicht so ein Riesenfan von diesen Begrifflichkeiten. Oft gehen die auch ineinander über. Mhm. Vielleicht kurz zu deinen zwei Stichpunkten. Wenn die Labore da ihre Daten im LIMS dokumentieren oder in einem System dokumentieren, wäre es ja auch ganz schlau, wenn das System ihnen sagt, was sie zu tun haben. Mhm. Dazu gehört auch übrigens, wie man es zu tun hat, weil das ist ja ein komplexer Ablauf und das muss ja nach Norm erfolgen. Also ich sehe das als eine logische Ergänzung. Das hängt stark von dem ab, was man tut und wie viel unterschiedliche Tests, Parameter und so weiter man macht, Stichwort LES. SMS kann man, glaube ich, hundertprozentig im LIMS abbilden. Oft gibt es auch andere Systeme. Meine Aussage tendenziell Hand in Hand. Nicht jedes Labor macht ja neu auf und man kann gleich den Rundumschlag und alles gleich ganz sauber lösen. Man ist ja häufig in der Situation, dass man vorgegebene Systeme weiter verwenden muss oder zum Teil, oder das Labor ist im Konzern eingebunden, wird jetzt hier für die Dokumente und so weiter nicht auf einmal irgendwas anderes verwenden.
Mhm. Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Also diese Greenfield-Labore, nenne ich sie mal, gibt es tatsächlich, also aus meiner Perspektive, relativ wenige. Und vor allen Dingen jetzt durch M&A, Merchant Acquisition, da ist natürlich jetzt in den letzten Jahren, wenn man sich mal so die ganzen, die Marktlage mal anschaut, was in den letzten 15 Jahren an kleinen Laboren zugekauft wurde. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Labore, die in einem Konzern sind. Und genau das ist immer so das, wo ich darüber nachdenke, ob es ein kleines Labor ist mit 5 Leuten oder 500, weil es halt durch M&A so gewachsen ist, die haben alle dieselben Probleme.
Ja, stimme ich dir zu. Mhm. Also die haben ja auch die gleiche Regulatorik oder die gleichen Vorgaben. Also hier gibt es kaum ein Labor, was hier ins grüne Feld hinein testet. Eben. Da gibt es strenge Vorgaben und glaube ich auch gut so, dass es die gibt. Ja, die werden auch anerkannt. Und wer die noch nicht hat oder noch nicht das Gütesiegel hat, der tendiert eigentlich auch danach zu arbeiten.
Ja, ich meine, wir haben es ja mit Sicherheit schon ein paar Mal angesprochen und es liest sich ja auch der letztlich revidierte Genf 5 die Guideline. Die hat ja, mein Lieblingsstichwort, natürlich eine Blockchain-Sparte, also ich glaube 8, 9, 10 Seiten, glaube ich, die neu dazugekommen sind zu allen möglichen innovativen Themen, Machine Learning, AI und auch eben Blockchain. Deswegen sehe ich das schon sehr, sehr positiv dem gegenüber. Und ich habe jetzt neulich, im Oktober kam jetzt nochmal eine kleine Umfrage zum Thema Blockchain in verschiedenen Branchen, wie das dort gesehen wird, weil der große Hype, wir wissen alle, der ist quasi mehr oder weniger rum. Und es boomt nicht so, wie man das erwarten würde nach so einem Hype. Aber trotzdem sieht man, dass es kontinuierlich langsam ansteigt. Und ich glaube jetzt diese Awareness und ich glaube, deswegen ist es auch so wertvoll, wenn wir darüber sprechen, was für Nutzen das dahinter hat, steigt kontinuierlich langsam an. Und das halt auch in diesen verschiedenen Branchen. Und deswegen, ich finde, dieses Thema oder dieser Begriff Datenintegrität im Kontext jetzt auch Labore und halt auch dieses ganze Datenhandling, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir, wo wir sehr stark und sehr viel drüber reden müssen. Weil das ist im Prinzip der Türöffner für einen sinnvollen Use Case, der auf jeden Fall auch einen Mehrwert hat. Und dann geben wir auch allen Studien recht, die es bisher gibt. Langsam kontinuierlicher Anstieg. Und Technologie ist definitiv hier ein absoluter Keypunkt. Und nochmal auf diesen Genf 5 Guideline zurückzukommen, wenn man das da liest, dann ist es ja auch von hoher Stelle auch so klassifiziert, dass es eben die Technologie der Wahl ist für genau dieses Thema.
Ich würde ganz spannenden Ansatz sehen, du hast. Wenn du jetzt auf eine aktuelle Labormesse, Vortragsreihe oder Veranstaltung gehst, kommst du ja um den Wortbegriff digitale Transformation, immer noch mit Transformation, gar nicht so rum. Was das ja im Endeffekt heißt, ist, dass es mittlerweile, und offensichtlich war das halt vor 10 Jahren nicht so leicht möglich oder nur im Silicon Valley möglich, hier unterschiedlichste Tools auch in einem Labor einzusetzen. Früher hattest du im Unternehmen 3 Programme, wahrscheinlich SAP, Office und vielleicht noch das LIMS. Ja? Mittlerweile kann ja das Labor hier sich die entsprechenden Tools heraussuchen und sich an dem bedienen, was es braucht. Und das kann eben eure Lösung zum Thema Datenintegrität sein. Das kann eine bestimmte Maschinensteuerungssoftware sein für den PPT-Roboter. Vielleicht kommt der ja gleich auch so geliefert. Und es kann eben bestimmtes LIMS sein, das halt aufs Labor dann zugeschnitten ist. Und da soll halt das Labor sich das Tool aussuchen für den Prozess, das es braucht. Also ich stehe dem sehr offen gegenüber und begrüße natürlich auch die Entwicklung. Mhm. Sonst würde ja irgendwie dieses eine zentrale Tool, was da im Einsatz ist, immer größer werden. Dann wäre ja eigentlich im Labor die Software größer als SAP, teurer und komplexer, sehe ich jetzt halt nicht.
Ja, genau, die Komplexität, die da nachher entsteht. Ne? Also ich meine, es gibt ja immer Pro und Cons für sowohl das eine wie das andere. Also ich bin auch eigentlich ein Freund davon, individualisierte Lösungen zugeschnitten auf den Kunden, auf sein Problem, auf seinen Prozess zu implementieren, als eben eine Gesamtlösung. Hat natürlich einen gewissen Charme, weil du irgendwie alles aus einer Hand hast. Aber wenn man dich jetzt mal das Thema Instrumente und die verschiedenen Hersteller, die es da gibt, die reden ja auch nicht alle eine Sprache. Da fängt es ja schon an. So, das heißt, du müsstest ja theoretisch jetzt die Instrumente von einem Hersteller haben, damit du möglichst eine homogene IT-Landschaft hast, was du ja nicht machen wirst.
Und lieber Kamil, da müsstest du auch noch die gleiche Softwareversion des gleichen Herstellers haben. Ja. Also da gibt's große Unterschiede, sag ich dir. Das klappt noch nicht mal bei einem Hersteller, dass er da überall das Gleiche rausschickt. Zumindest über einen Gerätetyp. Nee. Ja, also sehe ich auch mit allen nicht klar, bin ich bei dir.
Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht in Bezug auf die Integration von verschiedenen Analysesoftwaren von verschiedenen Instrumenten. Da ist selbst der Hersteller, der weiß teilweise nicht, wie die Software des anderen Bereiches aufgebaut ist, weil es halt eben ein komplett anderes IT-Department ist, was für die Entwicklung zuständig ist. Also selbst innerhalb des Herstellers ist es schwierig, gebe ich dir vollkommen recht, und die Erfahrung haben wir gemacht. Umso interessanter ist es zu sehen, dass was für einen Mehrwert der Kunde letztlich durch eine individualisierte Lösung hat, die jetzt zum Beispiel Blocks ist. Ne? Was glaubst du eben, was es für Trends gibt, die dieses Jahr wichtig sein werden?
Wir als LIMS-Anbieter erleben einen gewissen Boom und wir sind da all in und bullish, freue mich da total auf die ganzen Messen und das zeigen zu können. Schlussendlich sehe ich eigentlich 2 große Trends. Trend 1 ist, Cloud wird jetzt für dich nicht der absolute Burner sein, das ist aber in der Laborbranche, habe ich jetzt erfahren, auf diversen Veranstaltungen, nach wie vor neu. Also, und da sind wir halt ganz gut positioniert. Im Umkehrschluss heißt es, dass viele LIMS-Anbieter hier vor ein gravierendes Problem gestellt sind. Das heißt, sie müssen nämlich irgendwie jetzt ein Cloud-System entwickeln, gleichzeitig das Altsystem weiter am Leben halten, von dem sie auch noch leben. Und jetzt hat dieses neue, zukunftsträchtige Cloud-System, dadurch, dass es neu ist, halt noch viel weniger Funktionen. Also stelle ich mir schwierig vor, trifft jetzt für uns nicht ganz zu, weil wir direkt so gestartet haben. Ja, haben wir halt zufällig mal richtig eine Entscheidung getroffen. Das Zweite, was ich sehe, ist, die Nutzer werden zunehmend die sind ein bisschen Konsumentensoftware getrieben. Ja? Die machen nicht mehr alles mit. Auch eine Entwicklung, die ich natürlich begrüße, dass hier ein NIMS nicht unbedingt gefordert ist, dass es grau auf grau als intuitive Benutzeroberfläche hat. Können wir mit punkten. Sind beides keine Megatrends übrigens, aber das sind die Trends, du hast nach denen, nach meiner Meinung gefragt, das ist das, was uns hier sozusagen beschäftigt und beschäftigen wird.
Ja, sehr guter, interessanter Punkt. Kommen wir mal zum anderen Thema und zwar, was auch noch interessant ist, dieser Vergleich zwischen LIMS, eurem LIMS insbesondere, wenn wir über das Thema Probenlebenszyklus sprechen und unserem Steckenpferd, was mehr Richtung eben dieser Rohdatenabsicherung ist, also quasi der Datenlebenszyklus. Vielleicht finden wir da irgendwie eine Art Verknüpfung. Also aus meiner Perspektive, wenn ich über Datenlebenszyklus spreche, ist eben, wir hatten ja eben schon über das Thema gesprochen, es gibt quasi eine Analyse, es gibt Proben, es gibt am Ende einen Report und damit ist ja quasi, ich sag
das
mal,
der Probenlebenszyklus.
Der Probenlebenszyklus abgeschlossen, grob. Bei uns ist es ja so, wenn wir dann nämlich die Verifikation dieses Reports, wenn wir darüber sprechen, dann wird ja wiederum das Thema Datenlebenszyklus interessant. Das heißt also, dieser Lebenszyklus dieser Daten, der am Tag der Entstehung, der Analyse, der ist ja unfassbar lang. Das heißt also, die Verifikation des Reports, die muss ja einen gewissen Zeitraum möglich sein, ob das tatsächlich der Fall ist, dass alles integer gelaufen ist. Das heißt also auch hier, ne, wir haben über Trends gesprochen für dieses Jahr, Cloud, immer noch ein Riesenthema. Auslagerung von Daten in die Cloud, das ist ein Thema, glaube ich, das durchaus interessant ist, wie man solche Lösungen umsetzen kann, dass diese Verifikation nach wie vor noch lange möglich ist. Das ist so das, wo ich den Datenlebenszyklus sehe. Wie würdest du das nochmal konkret nochmal zurück auf den Probenlebenszyklus betrachten?
Kann mir mit dem Probenlebenszyklus sprichst du was an, wo ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, was aber jetzt in der Laborbranche nicht übrigens ein gängiger Begriff ist. Den findest du manchmal auf einer Folie, auf einem Vortrag. Und die erste Intuition ist auch ganz häufig zu sagen, naja, die Probe lebt ja eigentlich gar nicht besonders lang. Also eigentlich soll die ja auch nur sehr kurz leben. Der Auftraggeberkunde möchte ja schnell sein Ergebnis haben. Die Probe wird zerrieben, zergossen, zerstört. Aber ich weiß natürlich, auf was du hinaus willst. Also das Labor und ich müssen darstellen, dass auch in 15 Jahren, so lang sind die Aufbewahrungsfristen, die werden auch im akkreditierten Bereich immer länger, müssen wir darstellen, dass hier das alles, was wir da gespeichert haben und ermittelt haben, dass das nach wie vor valide ist und dass es vernünftig gespeichert ist und noch lesbar ist. Da gibt es ganz viele Begriffe. Und da kann man, glaube ich, sehr tief reingehen. Aber ich glaube, da kommst du jetzt ins Spiel, Kamil.
Genau, weil diese Parallele, die nämlich genau bis zu diesem Zeitpunkt der, ich sag mal, Aufbewahrungsfrist, das wäre ja genau dieser Datenlebenszyklus, der nämlich jetzt hier eine große Rolle spielt, um eben diese Nachweisbarkeit eben zu gewährleisten. Da ist natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt mit den Rohdaten? Wie sicher ist sie ab? Ich meine, das ist in den meisten Laboren ist es ja ein Stück weit irgendwie gelöst. Ja, sonst würde das ja auch alles irgendwie nicht funktionieren. Die Frage ist ja immer, wie effizient ist es gelöst? Wie nachhaltig ist es gelöst? Und Thema Lesbarkeit, Zugreifbarkeit, das ist natürlich eine Frage. Und vor allen Dingen, wenn es denn zu einem Fall kommt, wo eben ein Review durchgeführt werden muss, Thema Audit Trail, wie einfach bin ich in der Lage, diese Validierung durchzuführen, also sprich nachzuprüfen?
Da sind wir mitten in der Thematik drin. Also das Labor muss hier diesen bestimmten Messdatensatz, der da irgendwann mal ermittelt wurde, und es sind wesentlich mehr und die gehören noch zu vielen anderen Dingen dazu, nicht nur irgendwie vernünftig speichern. Das lässt sich ja alles noch lösen und das ist auch, wie du sagst, kann ich auch bestätigen, das ist auch in den Laboren gelöst. Jetzt kommt aber das Aber. Sie müssen das nicht nur tun, sondern sie müssen auch darlegen, dass sie es gemacht haben und dass sie es richtig gemacht haben und dass sie es sicher gemacht haben und dass es manipulationssicher ist und so weiter. Genau, was du angesprochen hast. Also da sehen wir hier die Zweischneidigkeit. Es geht nicht nur ums Tun, wie immer im Labor, sondern auch wie es gemacht wurde, also sprich ums Dokumentieren. Also man müsste jetzt hier auf Knopfdruck vorzeigen können, dass Datei X vom 1.1.21 um 1.01 Uhr, dass die hier in 15 Jahren passt. Und ja, das kannst du.
Genau, das ist der Punkt. Das spiegelt genau unsere Software wider. Und insbesondere halt auch diese schnelle Review-Fähigkeit eines Audit Trails, ne? Also genau von der Datei, die du gesprochen hast, schnell an diese Informationen dran zu kommen und dann eben halt direkt schon
einen Auditor. Genau, das ist für den Auditor Laborleiter, der hier das Audit zu verantworten hat, das ist schon auch eine unangenehme Situation. Also das passiert ja nicht hier beim Café morgens um 10, sondern da wird eben ja irgendwann mal die Frage stellt, ja, wie schaut es denn hier aus und können wir da mal reinschauen und zeigen Sie mal bitte hier die Datei und wie haben Sie die geschützt und wie ist gesichert und passt das? Also das geht dann zack, zack und der Laborleiter selber hat ja auch den Anspruch, dass er jetzt nicht hier sagen möchte, ja, suche ich ihn raus, ja, und leg's dann oder reich's nach, sondern idealerweise kann er das direkt zeigen, korrekt?
Ja, genau. Ihnen noch ein anderer Punkt, den ich gerne anschneiden möchte oder wo ich ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte, ist diese Verschmelzung jetzt aus eben den beiden Welten oder Systemen. Jetzt, wir hatten jetzt gerade ja schon eigentlich ganz, ganz schön diesen beiden Zyklen quasi dargestellt, wie sie parallel zueinander laufen. Jetzt begeben wir uns mal vielleicht ein bisschen auf diese Stück weit technische Ebene, zu sagen, okay, wie interagieren solche Systeme denn jetzt miteinander? Wir hatten vorhin gesagt, wir haben eine Integration zwischen Blocks, quasi der Datenintegritätsplattform und eurem LIMS hergestellt. Wie haben wir das gemacht? Also klingt auch wieder simpel. Wir haben es über API-Schnittstellen realisiert. Das heißt also, ich hatte vorhin gesagt, wir agieren hier als Datenhändler und wir stellen diese Daten zur Verfügung. Wir haben jetzt in unserer Demo Applikationen, die wir beide nutzen, das so dargestellt, dass wir im Grunde eine Datei kreieren, abspeichern, die gleichzeitig auch erkannt wird als ein Event, was an dich gesendet wird über API. Und in dem Fall ist es so, dass du in der Lage bist, dieses Dateiformat zu lesen, also einen Inhalt zu lesen, Resultate aus dieser Datei zu ziehen und sie halt entsprechend in deinen Proben Inventar sozusagen zu überführen. Was hat das konkret für Vorteile für dich?
Also für den Nutzer hat das schöne Vorteile, genau, und damit hat es
für uns Vorteile. Auch gleichzeitig, natürlich.
Was wir hier im Kern haben, ist halt eine Restschnittstelle. Ihr sprecht uns von außen an, authentifiziert euch und schickt uns zu einer vorhandenen Probe. Da haben wir halt offensichtlich bei uns eine Nummer, die es bei euch auch drin gibt. Die Probe ist immer eindeutig identifiziert, infizierbar. Dazu schickt ihr uns etwas und ich speichere das halt, das ist das, was du mit Event beschrieben hast, an der geeigneten Stelle ab und mache es dann halt sichtbar. Das heißt, der Kunde muss, um die Integrität seiner Datei zu gewährleisten, jetzt hier nicht mehr Systeme switchen. Er kann das, ja, kann bei euch nachschauen, aber er kann halt bei uns auf die Probe klicken und kann beim Audit vorzeigen, was hier der entsprechende Hash-Wert ist, den du uns vorher übermittelt hast. Genau. Und das Zweite ist, wenn sich da halt was ändert, da haben wir dann noch natürlich ein paar feinere Dinge gemacht, aber im Kern ist es so einfach, bei mir wird bei der Probenummer was von euch gespeichert und ja, dann kann man auch natürlich wieder zurück. Aber im Kern ist es so einfach, ja.
Ja, und du hast einen Punkt angesprochen, wenn sich was ändert. Und das ist ja quasi genau das, was dann jetzt interessant wird, in Echtzeit zu wissen, hey, jemand hat jetzt an dieser Probe die Rohdaten verändert. Das ist der ursprüngliche Wert, den ich empfangen habe. Jetzt hat sich da herausgestellt, da hat irgendeiner einen Wert geändert. Dann hast du trotzdem den Originalwert. Und du hast vor allen Dingen auch den Trace zu dieser Originaldatei, genau. Wo nämlich dieses Originalresultat drin steht. Damit schließt sich quasi dann der Kreis zwischen Probe, Nachvollziehbarkeit des Resultats inklusive der ganzen, des Datenlebenszykluses, der dann parallel läuft.
Da haben wir eine lückenlose Dokumentation, wie es sein soll, nach Lehrbuch.
Okay, das heißt, wir haben jetzt relativ viel über die verschiedenen Möglichkeiten und Nutzungen gesprochen. Aber was ist jetzt im Kern der Mehrwert?
Also, wir können jetzt hier mal faktisch zusammenfassen, was hier bei der Schnittstelle gemacht wird und was, glaube ich, ihr als großen Mehrwert seht und wie ihr euch auch positioniert. Wir haben hier eine lückenlose Dokumentation nach Lehrbuch. Aber ihr habt eigentlich unbewusst, ich glaube, ihr wisst wirklich nicht, was ihr da geschaffen habt, eine revolutionäre Laborbox geschaffen. Und zwar, die Labore haben ja das Problem, dass da ganz unterschiedliche Dateien aus den Geräten, Systemen und so weiter rauskommen. Und die müssen ja noch ins System. Und wir sind ja nicht bei denen vor Ort im gleichen Laufwerk oder auf dem gleichen Festplattenspeicherort abgelegt. Das heißt, was ihr hier eigentlich unbewusst habt, ist eine Transfermöglichkeit vom Labor in die Cloud. Das ist übrigens die Richtung, die in jedem Fall geht. Die werden mich da als Cloud-Anbieter bei Mercedes und Co. nicht unbedingt drauflassen, zumindest nicht ohne sehr, 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 sehr weitführende Tests und Audits und alles Mögliche. Also ihr habt hier ein Ding, was einem jede Datei aus dem Labor ins LIMS oder in ein beliebiges System schickt nicht nur zuverlässig, sondern irgendwie auch noch nachvollziehbar und sicher. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, Kamil. Ja,
absolut.
Ich hoffe, du weißt das.
Ja, das ist uns schon bewusst. Ich glaube, hier wird es auch interessant, wenn man sich jetzt dieses große Ganze nochmal anschaut. Wie du gerade gesagt hast, es sind viele verschiedene Systeme. Und das passt jetzt auch ganz gut zu, wenn ich jetzt von vielen Systemen spreche, es sind viele verschiedene Branchen, die man bedienen kann. Also auch ihr seid ja in verschiedenen Branchen unterwegs. Mhm. Jetzt sammeln wir im Grunde ja alle Compliance-relevanten Daten zusammen, aggregieren das und haben im Endeffekt einen Datensatz, der ja einen sehr hohen Wert hat, ein sehr hohes Level an Wert. Und ich glaube, das ist genau das, was du mit Laborbox meinst, dass du im Grunde genommen alles in diese Box packst, was ist relevant, was ist Compliance-relevant und das konsolidiert als Mehrwert.
Ja, oder noch plakativer, die Systeme, die sich daraus bedienen wollen, können sich eben daraus bedienen. Das war vorher gar nicht möglich.
Ja, genau. Ja,
oder zumindest nicht ohne Datei-Desktop durchsuchen, Laufwerk C.
Genau, oder halt komplexer Integrationen. Da wären wir so ein bisschen wieder in dieses Thema individualisierte Geschichten. Aber das ist halt.
Was sich dann häufig bei den heterogenen und großer Anzahl unterschiedlicher Schnittstellen gar nicht so lohnt.
Ganz genau. Ja,
dann wird es eben doch wieder manuell gemacht. Da habt ihr schon eine ganz coole Lösung.
Freut mich, dass du das so siehst. Konrad, vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich heute wieder zu treffen. Und gib mir mal ein letztes Statement, wie du jetzt nochmal die Zukunft siehst in Bezug auf unsere Kooperation, auf die Integration solcher Systeme und die Laborwelt.
Ja, danke auch dir für die Einladung. Ich bin da bullish in Bezug auf die Zukunft und ganz konkret wird es halt mittlerweile für die Laborwelt wird es möglich, sich halt die besten Systeme rauszuschnappen für eine spezifische Aufgabenstellung. Das war ja früher, hat man mal kurz angesprochen, ja gar nicht so ohne weiteres möglich, hier ganz viele verschiedene Tools zu verwenden. Das ist jetzt möglich. Also, und das ist ja, glaube ich, auch das, was hier mit digitaler Transformation, großes Wort, gemeint ist. Ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
Sehr gutes Stichwort, digitale Transformation. Auf das 2024 die digitale Transformation noch mal ein Stückchen weiter in die Labore rutscht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Informationen über Konrad haben wollt, die Labordatenbank, schaut unten einfach mal in die Infobox und dort verlinken wir euch alle notwendigen Informationen. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten.
Danke, Kamil.
Ciao.
Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Axum GmbH.